SWR 1 Baden-Württemberg. Leute der Woche mit Nicole Köster.
Herbert Lackner war mehr als 20 Jahre Chef des österreichischen Nachrichtenmagazins Profil. Das ist bei uns vergleichbar mit dem Spiegel. Am Montag war er zu Gast in SWRs Leute bei Wolfgang Heim und da berichtete Herbert Lackner über das österreichische Nachrichtenmagazin.
Sogar die Leserzahlen sind vergleichbar mit Deutschland. Wenn man jetzt die Einwohnerzahlen 1 zu 10 nimmt, Aha. Deckt sich das in etwa. Ja, das ist vergleichbar.
Erstes und oberstes Ziel, Aufklärung zu betreiben und zu gucken, wo etwas vertuscht und verdeckt werden soll?
Genau, das ist eines der Standbeine, sind diese Aufdeckergeschichten, das ist ja bei allen Nachrichtenmagazinen im Prinzip so. Das zweite Standbein, und das halt habe ich immer für genauso wichtig gehalten, das sind die sogenannten Lesegeschichten, Aha. Dass man eben auch Lesestoff hat, dass man auch Historie, Zeitgeschichte wird sehr gern gelesen, sowohl in Deutschland als auch in Österreich. Und das ist eben so ein ganz wichtiges Standbein, Aha. Das ich gleichsetzen würde mit diesen Aufdeckergeschichten.
Was die Aufdeckergeschichten oder die Skandale in Österreich angeht, welches war der heftigste Skandal, den Sie während Ihrer Amtszeit in Österreich aufgedeckt haben?
Dass der damalige Kardinal Grohr als Religionslehrer früher Knaben, wie soll man sagen, betapscht hat. Ja? Also er ist mit ihnen duschen gegangen und das ist sehr...
Das war noch in den 90er Jahren, glaube ich.
Aufgedeckt haben wir das 1996, Aha. Wenn ich mich richtig erinnere. Und er war immerhin Erzbischof von Wien und Kardinal. Ja?
Okay.
Und das war gar nicht so einfach, das sich zu trauen.
Was ist in Folge dann passiert mit diesem Kardinal?
Die katholische Kirche hat mit allen Mitteln versucht, das zu verhindern. Sie haben interveniert bei unseren Eigentümern. Der Haupteigentümer war Raiffeisen, wo es doch eine gewisse Nähe gibt. Aber Raiffeisen hat gesagt, das ist die Pressefreiheit und hat uns gewähren lassen und es hat ja auch gestimmt.
Ja. Dann gab es die Geschichte um den früheren Wiener Bürgermeister Zilk, der auch eine nicht so ganz vorzeigbare Vergangenheit hatte.
Helmut Zilk hat in den 1960er Jahren für den tschechischen Geheimdienst, den tschechoslowakischen Geheimdienst, muss man sagen, spioniert. Er war damals Fernsehjournalist und Fernsehdirektor des österreichischen Fernsehens und hat in dieser Funktion guten Zugang zu Politikern gehabt und der tschechische Geheimdienst hat bei ihm in Auftrag gegeben, bestimmte Informationen, die er aus den Politikern herauskitzeln soll und er hat sie gegen Geld geliefert.
Das war auch die Begründung, weil welche Begründung gibt es sonst für eine Tschechoslowakei zu spionieren, die ja damals noch unter dem Kuratel der Sowjetunion stand?
Es gab bestimmte Fragen, an denen sie sehr interessiert waren, zum Beispiel die ganze Restitutionsgeschichte für die Sudetendeutschen, die nach Österreich gekommen sind. Es gab auch Vertriebene in Österreich und die haben Restitutionsforderungen gestellt und da ist verhandelt worden und die wollten zum Beispiel die österreichische Verhandlungsposition wissen und die hat Zilk ihnen geliefert.
Das ist alles erst bekannt geworden oder Sie haben es aufgedeckt, als Zilk tot war. Was wäre passiert mit ihm, wenn er noch gelebt hätte?
Wahrscheinlich wäre es verjährt gewesen. Das war in den 1960er Jahren. Aber es hätte natürlich einen großen Schatten über sein Leben geworfen.
Leonard Cohen ist das am Sonntagvormittag. Haben Sie mal versucht, das ins Deutsche zu übersetzen? Leonard Cohen war kein romantischer Schmusesänger. Das sagt Mischa Schöneberg. Hier gerade ging es auch um Endzeitthemen. Mischa Schöneberg wurde als Textschreiber für Rio Reiser bekannt und hat 50 Songs von Leonard Cohen ins Deutsche übersetzt. Am Mittwoch war er zu Gast in SWRs Leute bei Wolfgang Heim und da sagte Mischa Schöneberg über seine Cohen-Übersetzungen.
Diese Idee und das Rüstzeug und den Mut, das auch anzugehen, hatte ich dann durch mein spätes Studium nochmal oder später Abschlüsse.
Ja.
Und dann habe ich den Budde Verlag angeschrieben und die haben ja gesagt und dann lag das erstmal auf Lager und dann habe ich irgendwann das Management von Leonard Cohen angeschrieben und dann habe ich ihm dann ein Beispiel gesendet und darauf bekam ich 18 Stunden später die Antwort, Micha, it's of exceptional quality, we will make a double album.
diesen Leonard Cohen haben Sie, glaube ich, einmal erlebt, wurden ihm vorgestellt.
Ja, ja, ich wurde ihm
eine kurze Begegnung dann vermutlich.
Das war eine kurze Begegnung. Das war ja dann das auch schon so ein bisschen anekdotisch, weil er dann sagte, my publisher Buddha, if he agrees, I agree. Und er meinte natürlich den Buddha-Verlag und sagte eben, sein Verleger wäre Buddha. Das war natürlich hübsch. Und dann hatten wir ein Handshake und das darf man auch gerne erzählen, das ist Leonard Cohen. Und bei diesem Handshake glitt sein Blick schon nach rechts. Der schaute da 20 Meter in die Ferne und ich guckte dann auch hin, was stand da?
Eine
langbeinige Frau mit blonden Haaren.
Das wäre sozusagen geistesübertragen meine nächste Frage gewesen. Er galt ja als jemanden, wie soll ich es formulieren, sehr frauenaffin. Mhm. Und die vielen Frauen, die er dann kennengelernt hat oder kennenlernen durfte, denen hat er ja dann oft auch einen Titel gewidmet, Suzanne beispielsweise. Marion, wer war Marion? Weißt du das genau?
Es gibt jetzt sogar auch einen Film, der letzte Film über sie. Ich habe jetzt gerade ihren Nachnamen nicht. Es ist eigentlich die Frau, die, glaube ich, schon seine mitgroße Liebe war. Sie ist...
die vor ihm gegangen ist?
Die Mutter aus eines Sohnes Adams. Sie ist ein paar Wochen vor ihm gestorben in Schweden und sie haben zusammen auf der Insel Hydra gelebt. Und so diesen Traum. Und ich war sehr beeindruckt, weil in einem Konzert hat Cohen mal gesagt, wenn meine Visionen richtig gewesen wären, so dieser Hippie-Traum, dann würde er noch mit Marion auf der Insel Hydra leben. Aber sorry, my visions were wrong.
Also, dass es dieses Spätwerk von Leonard Cohen überhaupt gegeben hat, hängt ja damit zusammen, dass er davor mal in einem Zen-Kloster war und als er rausgekommen ist, hat man festgestellt, die Managerin hat die komplette Kohle, ich glaube insgesamt, 8 Millionen Dollar durchgebracht. Das heißt, Leonard Cohen war mit einem Schlag ein armer Mann.
Ja, da geht die Anekdote sogar noch weiter, weil er dann im Familienkreis gesagt haben soll, es ist doch nur Geld, solange ich die Rechte noch habe an meinen Songs. Mhm. Und da hätten alle betreten weggeguckt. Und da wurde es mir berichtet, das wäre das einzige Mal, dass Leonard Cohen die Kontenance verloren hätte. Denn diese gute Frau, Lydia Lynch heißt sie auch noch, hat auch die Rechte verkauft an Sony Music.
Sonntagvormittag mit SWR1 Leute der Woche. Marc Nölke ist Personal Trainer, der ein besonderes Konzept verfolgt. Ein Training speziell fürs Gehirn. Er selbst kam erst 20 Jahre nach einem Trainingsunfall im Skispringen, bei dem er auch eine Gehirnerschütterung erlitt, darauf, was ihm wirklich helfen könnte. Konzentrationsübungen, Neuroathletik. Donnerstag war er zu Gast in SWR1 Leute und da erinnerte sich Marc Nölke daran, wie er damals als jüngster deutscher Skispringer die Qualifikation für die Olympischen Spiele 92 in Albertville schaffte.
Ich kann mich noch erinnern, dass wir, ich glaube, damals in Engelberg waren. Und in Engelberg war ein Weltcup. Und ich war mit einem Schwarzwälder zusammen auf dem Zimmer mit Andreas Scherer, wenn ich mich recht erinnere, aus Rohrsberg. Und ja, wir wussten, dass gerade irgendwelche Funktionäre darüber entscheiden, wer zu den Spielen fährt. Und ich war 18 Jahre alt oder so und hatte ganz gute Vorleistungen bei der Tournee, bei der Finanzentournee und war beim Skifliegen ganz gut. Und ja, wir haben dann gezittert in so einem Dachkämmerchen in so einem alten Hotel gesessen und in den Himmel gestarrt. Und ich habe davon geträumt, dass es eigentlich nicht sein kann, dass ich das innerhalb so kurzer Zeit schaffe. Und dann kam irgendwann der Trainer ins Zimmer und sagte, Marc, du bist dabei. Und ich habe mich irrsinnig gefreut, natürlich.
Ja, damit geht im Grunde der größte Traum eines Sportlers in Erfüllung. Und dann gab es einen Trainingsunfall, der Ihr Leben entscheidend veränderte. Welche Erinnerungen haben Sie daran?
Ja, das war quasi das offizielle Training vor dem Wettkampf in Albertville. Ich war nominiert da für die Mannschaft, für den Wettkampf auf der kleinen Schanze. Und im letzten Training, ich bin gut gewesen. Also ich bin immer besser geworden und ich war einer der ersten V-Springer in Deutschland. Und wir hatten diese Bindungseinstellung mit dieser neuen Skiführung nicht so richtig im Griff.
Ganz viel ausprobieren wahrscheinlich.
Ja, genau. Und ich habe mir so ein paar Sachen bei den Österreichern abgeguckt, weil die waren da besser als wir und waren besser betreut und waren fachlicher da schon ein bisschen weiter mit Toni Innauer an der Spitze. Ich habe dann das Materialtuning ein bisschen übertrieben und dann gab es einen Materialdefekt und die Bindung hat bei der Landung blockiert und ich bin sehr unerwartet, sehr, sehr heftig gestürzt. Und ich weiß dann nur noch, das kam so aus dem Nichts, dass ich da lag mit starken Schmerzen und ich habe nur noch französische Menschen und Sprache gehört. um mich herum.
Und sie war nicht bewusstlos?
Nee, nicht bewusstlos. Dann wurde mir der Anzug aufgeschnitten und ich versucht aufzustehen. Man hat mich festgehalten, bin ich sehr wütend geworden. Dann hat man mich zu Boden gedrückt und dann habe ich geschrien, so. Und dann weiß ich noch, dass ich in diesem Acker lag und über mir nur den Hubschrauber gesehen habe mit einem ganz netten Menschen, der dann versucht hat, mich weiter zu beruhigen. Das waren so die situativen Erinnerungen, ja, die ich da noch habe. Ja, und dann gibt es verschiedene Sachen, die danach noch passiert sind.
Es gab eine Notoperation, ja. Ihnen wurden Teile der Milz entfernt. Wann haben Sie realisiert, dass Ihre aktive sportliche Karriere beendet ist? Denn Sie haben es ja, glaube ich, Sie haben es eben auch mal angedeutet, noch eine Weile danach probiert.
Boah, weiß ich gar nicht genau, wann ich das realisiert habe. Ich wollte es eigentlich nicht wahrhaben und habe dann noch, ich glaube, 2 Jahre lang versucht, irgendwie wieder Fuß zu fassen oder 2,5 oder 3. Und es ging aber nicht und es wurde immer schlechter. Und ich wollte eigentlich den Absprung ins normale Leben auch nicht wagen, weil ich gar nicht wusste, was kann ich denn noch. Ne? Ich habe mich so fixiert auf diesen Traum und hatte noch keine Erfahrung gesammelt, wusste nicht, was ich sonst noch kann. Also ich wollte eigentlich in dieser Welt des Sports bleiben und erstmal erfolgreich werden. Und deswegen habe ich diesen Dropout eigentlich verzögert. Also ich wusste schon, dass es nicht mehr funktionieren wird eigentlich, aber ich wollte nicht aussteigen.
Marc Nölke ist Personal Trainer und er hat sich dabei auf ein Training fürs Gehirn fokussiert. Neuroathletik heißt das und damit lässt sich wohl sogar die Sehstärke verbessern. Und interessant, dass bei Gleitsichtbrillen das Mittelhirn wohl weniger aktiviert wird. Marc Nölke sagte dazu am Donnerstag in SWRs Leute.
Man muss sich, glaube ich, darüber klar sein, dass immer, wenn man so was ganz, ganz Tolles, Praktisches hat, dass das auch irgendwo einen Preis hat. Eigentlich müsste man die Brille wechseln, ne, für weit und eine für nah nehmen. Und wenn man so eine Gleitsichtbrille aufhat, da nimmt man eigentlich den Ziliarmuskeln, die die Form der Linse entwickeln, ihren Job weg. Und diese kleinen Muskeln werden aktiviert von einem bestimmten kranialen Nerv, dem Nervus oculomotorius. Und der mündet und füttert ins Stammhirn, und zwar im Bereich des Mittelhirns, das ist der Kranialnerv 3. Und bewegungsneurologisch sozusagen ist das Mittelhirn eher zuständig für Bewegungen, die Beugung machen.
Interessant, ja.
Das heißt, wenn dieser Bereich nicht mehr gut reguliert ist, dann sehen wir oft sowas wie etwas zu stark gebeugte Haltung. Und es kam vor 1-2 Jahren, ich habe mal so einen Post auf Facebook oder Instagram, ich weiß es nicht mehr, darüber gemacht, den die Leute faszinierend fanden und der zigtausendmal geteilt worden ist, glaube ich. Ja, es gab eine Arbeit darüber, dass einfach diese Auswirkungen sehr, sehr drastisch sind.
Stellt sich ja gleich die Frage, was können Trägerinnen und Träger von Gleitsichtbrillen tun, damit sie wieder ihren Muskel aktivieren?
Ja, den unbequemen Weg gehen und eine Brille für 2 Situationen benutzen.
Also es geht nur über den unbequemen Weg. Hier passt vielleicht auch der Kommentar von Lothar, der gerade eben ins Studio geschrieben hat. Und der sagt, ja, er empfiehlt, einen Stift an die Augen zu führen und bis dicht an die Nase und dann zu fokussieren. Und dann würden wir merken, wie die Augenmuskeln wehtun und wie dann Stirn und Hinterkopf anfangen zu kribbeln. Und er sagt, das sind genau die Reize, die Marc Nölke da meint. Und er sagt, scheint ein großer Fan des neuronalen Trainings zu sein und sagt, das ist die Zukunft.
Ja, vielen Dank. Ich hab ihn nicht bezahlt. Super nett, dass er schreibt. Es gibt ganz viele Augenübungen, die wir machen können. Und er beschreibt hier eine Übung, die wir entweder Stilomat nennen oder Bleistiftliegestütz, wo man wirklich die Augen in Konvergenz, also ins Schielen bringt und versucht dabei einen Punkt zu fokussieren. Es gibt ganz viele verschiedene Augenbewegungen und die können unterschiedlich wertvoll sein für unterschiedliche Menschen. Ja, man kann damit Einfluss nehmen auf sowohl Sehschärfe, wenn man das dauerhaft trainiert, aber auch auf die Art und Weise, wie man sich bewegt.
Es ist tatsächlich so. Ich habe mal gehört, ja, ganz gut ist, wenn man gerade viel am Computer sitzt, dann soll man auch mal in die Weite des Raumes gucken und dann wieder näher fokussieren. Ich mache das dann manchmal, wenn ich dann abends im Raum sitze beim Fernsehen und stelle dann fest, ach, wenn ich so eine Übung mache, tatsächlich dann einen Untertitel, wenn etwas geschrieben da steht, sehe ich plötzlich sehr viel schärfer.
Gut. Weiter so.
Also das, kann ich da tatsächlich die Sehschärfe dann auch beeinflussen, wenn ich das häufiger mache?
Ja, also das kann man. Das kann man sogar sehr, sehr gut machen. Es ist aber Arbeit. Und viele Menschen sind nicht bereit, diese Arbeit zu tun und sind sich nicht sicher, ob das Ergebnis auch wirklich gut ist. Aber wenn man Arbeit reinsteckt, dann kann man das absolut tun und man kann Sehschärfe verbessern.
Motivieren Sie uns mal, wie viele Dioptrien sind drin?
Ein, zwei Dioptrien können schon drin sein.
Ronny Cockart war erfolgreicher Kampfsportler und entwickelte eine Kampfkunst, die Prinzipien der alten Weisheitslehren für den Alltag heute anwendbar macht. Denn er will mit Kampfkunst Aggressionen ab- und innere Ruhe und Frieden aufbauen. Deshalb gründete er vor 5 Jahren die Freedom Fighters. Er trainiert Kriegsflüchtlinge aus Syrien, Afghanistan und dem Irak. Am Dienstag war Ronny Cockart zu Gast in Es werden's Leute bei Wolfgang Heim und da sagte Ronny Cockart über die aktuelle Situation in Afghanistan und die Jungs, die er trainiert.
Die Burschen, die ich trainiere, haben alle Familie, noch meistens auch in Kabul, die sich jetzt in Kabul versteckt haben, sind oft auch Hazara, verfolgt natürlich von den Taliban, weil sie den Islam ja weltlich auslegen und unvorstellbare Bedingungen. Die Häuser werden durchsucht, eins nach dem anderen, es werden Leute verhaftet, es werden Frauen, Mädchen mitgenommen, die Menschen fürchten um ihr Leben und sind unmittelbar mit dem Tod bedroht.
Wie geht's diesen jungen Männern, die um das Schicksal ihrer Familie wissen?
Sehr, sehr schlecht. Wie geht's einem Menschen, der weiß, dass seine Familie jetzt gerade an Leib und Leben bedroht ist?
Wie leben diese jungen Männer in Österreich, in Wien?
Die haben sich sehr, sehr gut integriert. Die haben sich sehr gut natürlich in unsere Gesellschaft eingefügt. Die haben es wirklich geschafft, sind ja Angekommene und keine Geflüchtete mehr. Die haben es wirklich geschafft und trotzdem natürlich sind sie in Gedanken bei ihrer Familie.
Klar.
Und trotzdem natürlich haben sie auch immer wieder mit diesen Schuldgefühlen zu tun. Die Schuldgefühlen, habe ich ein gutes Leben verdient, wo es meiner Familie, wo es meinen Nächsten, meinen Freunden zu Hause doch so schlecht geht.
Wenn Sie sagen, die haben sich halbwegs stabilisiert jetzt in diesem Land, in diesem Österreich, in dieser neuen Heimat, heißt das, deren Asylverfahren ist abgeschlossen und die haben im Regelfall auch entweder einen Ausbildungsplatz oder eine Arbeitsstelle?
Unterschiedlich. Ich habe Burschen im Training, die habe ich begleitet, auch zu Lehrstellen suchen. Die haben eine Lehrstelle gefunden, auch absolviert. Einer ist zum Beispiel ausgelernter Koch im renommierten Hotel Sacher geworden. Das wurde dann allerdings von der österreichischen Bundesregierung untersagt. Die Asylwerber durften keine Lehrstelle mehr antreten. Ich hatte Zusagen, wir hatten fixe Zusagen von Unternehmen und durften diese nicht antreten. Völlig unverständlich. Es gibt aber auch junge Burschen, die ich zu Asylverfahren begleite, die abgelehnt werden, die abgelehnt wurden und immer noch auf einen Bescheid warten, in ständiger Unsicherheit, in ständiger Angst.
Wobei die österreichischen Behörden und die österreichische Regierung, ich glaube gestern noch, bekräftigt hat, dass Österreich nach wie vor Afghanen abschieben möchte.
Eine armselige, unmenschliche Aussage, die ganz klar, es gibt ja auch keine Abschiebungen mehr. Wohin soll denn abgeschoben werden? Das Landeverbot, es geht nicht mehr. Das sind Aussagen, die rein dem Stimmenfang dienen, die rein dieser populistischen Strategie, möglichst viele Wählerstimmen zu generieren, entspricht und völlig unmenschlich und jedem Menschenrecht widerspricht.
Also diese Ansage, ich glaube, aus dem Innenministerium war die, dass klar ist, nach Kabul kann man aktuell nicht abschieben, aber es sollen sozusagen in den Nachbarländern irgendwelche Asylzentren aufgebaut werden.
Das sind Aussagen, wie gesagt, die strategisch getroffen werden, die eigentlich des Amtes unwürdig sind und jeden, der solche Aussagen trifft, disqualifizieren, ein Amt in der österreichischen Bundesregierung innezuhalten.
Ronny Cockart musste als Kind wegen einer Knochenmarkserkrankung monatelang im Krankenhaus bleiben. Ein Leben ohne Sport wurde ihm damals von den Ärzten prognostiziert. Er kämpfte sich zurück und wurde erfolgreicher Kampfsportler, der heute Kriegsflüchtlinge trainiert. Mit einem spendenfinanzierten Projekt unterrichtet er Kampfsport, um Wut und Aggressionen abzubauen, innere Ruhe und Frieden aufzubauen. Am Dienstag war Ronny Cockart zu Gast in Es werden's Leute bei Wolfgang Heim und da sagte er, dass er immer wieder zu den Flüchtlingslagern reist. Er war im inzwischen abgebrannten Lager Moria auf Lesbos und vor kurzem im neuen Lager Karatepe.
Ich war jetzt zum 3. Mal dort, einige wenige Tage. Ich fahre immer dorthin, mache dort Training, Shinoshi-Training mit Burschen aus dem Lager, die ich schon kenne, die ich schon zum 3. Mal jetzt dort trainiere. Aber vor allem bin ich dieses Mal hingefahren, um wieder Spenden hinzubringen. Ich habe eine Spendenaktion gestartet, habe Geld gesammelt in Österreich und versprochen, dieses Geld direkt den Menschen dort im Lager zu geben. Habe mich dann ins Lager reingeschummelt mit einem Trick und habe dort Kuverts verteilt mit 300 bis 500 €.
Wie viel Geld ist insgesamt zusammengekommen bei Ihrer Spendenaktion?
Also insgesamt, das letzte Mal habe ich 15.000 € hingebracht, insgesamt mittlerweile 40.000 € von Österreichern, die sich dort, die nicht mehr tatenlos zusehen wollen und dort helfen wollen.
Nach welchen Kriterien haben Sie das Geld verteilt?
Da muss man sehr achtsam vorgehen. Ich habe das natürlich, ich war sehr lange im Lager, voll Adrenalin, weil Polizei überall, das darf mich ja keiner erwischen. Aber ich habe dann geschaut, wo sind Familien mit kleinen Kindern und wo kann ich ins Zelt reingehen, ohne dass es jemand anderes sieht. Habe dort das Kuvert übergeben und wie gesagt, für den Einzelnen bedeutet das eine Veränderung, dass diese Dankbarkeit und diese dieses Gefühl auch gesehen zu werden, das kann man kaum mit Worten beschreiben.
Wir haben vor einem Jahr eine Sendung gemacht mit einer Flüchtlingshelferin aus Deutschland, die lange in Moria gearbeitet hat und die erzählt hat, dass die Menschen in Moria unter entsetzlichen Bedingungen leben mussten.
Es hat sich nichts geändert. Ich war auch in Moria im alten Lager. Kara Tepe schaut von außen anders aus. Weiße Zelte, blauer Himmel. Aber wenn man genau hinsieht, dann leben die Leute eben am Erdboden. Die Zelte werden überschwemmt, wenn es regnet. Es gibt kaum Sanitäranlagen. Es gibt spärliches Essen. Die Leute sind eingesperrt, dürfen das Lager nur zu gewissen Zeiten verlassen. Leben unter Bedingungen, wo jedes Menschenrecht verletzt wird. Deswegen ist es ja auch so heikel reinzukommen. Polizei, Militär sperrt alles hermetisch ab. Ich habe da, wie gesagt, mit einem Trick nur es geschafft, reinzukommen. Niemand soll sehen, wie die Menschen dort leben, leiden und sterben müssen, mitten in Europa.
Was machen die Menschen dort den ganzen Tag?
Sie wissen nicht, was sie tun sollen. Es gibt auch sehr viele Kinder, die dort planlos herumlaufen, die sich mit der Faust ständig auf den Kopf hauen. Schwer traumatisierte Kinder. Ich habe viele Kinder dort auch getroffen. Kein einziges Kind habe ich weinen gesehen. Angst kennt keine Tränen. Sind schwer traumatisiert, haben Furchtbares erlebt. Eine Flucht hinter sich gebracht über das Mittelmeer, wo viele auch kentern und sterben. Und leben dort eingesperrt und haben kaum noch Hoffnung. Aber diese Spenden, die ich dorthin gebracht habe, die hat ihnen eben auch gezeigt, dass es eben auch Menschen gibt, die sie sehen ihren Leid und die bereit sind, helfen zu wollen. Und wenn die Menschen dort als Faustpfand für eine europäische Politik der Abschreckung verwendet werden, dann soll das uns nicht aufhalten, da aufzustehen, da hinzusehen und dieser Schande geschlossen entgegenzugehen.
Welche Perspektiven Ihrer Einschätzung nach haben diese Menschen jetzt in Kara Tepe? Wie geht's mit denen weiter?
Das wissen sie nicht und das ist eben auch das Traurige. Ich habe Menschen dort, ich kenne Burschen, die ich dort trainiere, die seit 1,5, 2 Jahren dort leben. Die Leute müssen dort weggebracht werden, müssen evakuiert werden, müssen Zugang zu einem fairen Asylverfahren haben und menschengerecht, dem Menschenrecht entsprechend versorgt werden.
Sonntagvormittag mit SWR1 Leute der Woche. Was war das für eine Schlagzeile neulich? Die Currywurst steht für den alten weißen Mann. Wie gut, dass diese Woche ein Ernährungspsychologe zu Gast in SWR1 Leute war und das aufklären konnte. Professor Christoph Klotter unterrichtet an der Hochschule in Fulda und er sagt zum Thema Currywurst und wie sie spaltet.
Wir leben jetzt sozusagen in der Zeit einer stillen Revolution, wo das Fleisch relativiert wird. Also Fleisch steht historisch für Macht, Wohlstand, Überleben und männliches Geschlecht. Und diese Werte relativieren sich im Augenblick. Es gibt sozusagen mittlerweile ein moralisches Essen. Ich esse sozusagen, was ich richtig finde, Tierwohl etc. Da gibt es auch die Idee der Nachhaltigkeit, die mit reinkommt. Dementsprechend sagen 2020 55% der Deutschen, wir sind Flexitarier. Also eine radikale Transformation. Und die Gefahr besteht dabei, dass die Fleischesser in die Ecke gestellt werden. Dass die Vegetarierinnen, sie sind jetzt zu 80% jungweiblich gebildet, herablassen, auf die Fleischesser herunterschauen und sagen, ihr macht was völlig Falsches.
Also das Tierwohl liegt mir selbstverständlich auch am Herzen. Und es ist ja nicht so, dass ich die Currywurst jeden Tag esse, sondern eben ab und zu mal. Was ist daran falsch?
Ich finde es ganz wunderbar, wenn Sie das so machen. Weil, wie gesagt, zum Essen gehört die Sünde dazu. Zum Essen gehört auch sozusagen mal Abwechslung. Und was einem richtig Spaß macht dazu. Was ich empfehlen würde, die tägliche Currywurst muss nicht sein. Aber mal mit Kumpels und Kumpelinnen irgendwo zu stehen vor so einem Imbiss, eine Currywurst essen. Die Sonne scheint, ist doch wunderbar. Dagegen ist überhaupt nichts zu sagen. Diese Moralisierung, diese Ideologisierung des Essens, ihr dürft auf keinen Fall mehr Fleisch essen, ist verhängnisvoll, weil wir damit unsere Gesellschaft polarisieren.
Wobei sich ja sogar auch das Verhältnis zum Fleisch in unserer Gesellschaft verändert hat. 2013 war es so, dass pro Kopf und Jahr waren es 88 Kilo und aktuell liegen wir wohl bei 57 Kilo. Kann man auch immer noch sagen, ja, eine Menge, aber dennoch ist ja ein Trend absolut erkennbar.
Absolut, das wird weiter noch sinken. Die Fleischersatzprodukte sind am Kommen. Also Rügenwalder Mühle macht da irrsinnige Umsätze, aber eben nicht.
Nicht, dass Sie hier jetzt Werbung machen.
Entschuldigung, tut mir leid. Also ich streiche sofort den Namen wieder. Das war so eine ganz, ganz andere Mühle. Und ich wollte damit nur sagen, die haben das aus Überzeugung eingeführt. Überzeugung. Und das läuft unglaublich gut. Es läuft nicht immer gut, aber es läuft noch gut als Kompromissbildung zwischen dem alten Fleisch als Symbol und dem Fleischersatz.
Wobei Sie gerade ein ganz wichtiges Stichwort genannt haben, nämlich Überzeugung. Jetzt gab es ja vergangene Woche diese große PR-Kampagne eines der größten Autoherstellers der Welt, der sagte, in einer unserer Kantinen ab sofort nur noch fleischloses Essen. Ist das Überzeugung oder ist das ein Zeitgeist?
Das war von diesem Automobilunternehmen, vermute ich mal, Zeitgeist. Wir wollen sozusagen uns anpassen. Wir haben vielleicht die automobile Zukunft erschlafen. Das aber kompensieren wir es jetzt mit sozusagen mit einem neuen Esskulturprogramm. Wobei wir dürfen nicht vergessen, dass die Kantine nebenan noch Fleisch anbietet bei diesem Automobilkonzern.
Ja, und ist nicht der Gedanke bei einer Kantine erstmal der Gedanke an die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, was die gerne essen? Also wenn ich unsere Kantine nehme, der Andrang bei Currywurst ist tatsächlich sehr groß.
Genau, ich muss ja für die Mitarbeiter, Mitarbeiterin da sein und ich darf nicht einfach was von oben diktieren. Das finde ich ganz wichtig, aber ich finde es auch wichtig, dass sozusagen der Zeitgeist mit aufgegriffen wird. Wir leben in einer tendenziell fleischlosen Zeit, was ja die Nachhaltigkeit weltweit unglaublich verbessern würde. Insofern finde ich das auch verständlich.
Kinder, die in nicht intakten Familien aufwachsen, haben ein 7-fach erhöhtes Risiko, eine Adipositas zu bekommen. Professor Christoph Klotter ist Ernährungspsychologe. Er war am Freitag zu Gast in SWR1 Leute und sagte auf die Frage, wie sich Kinder denn gesund ernähren.
Wenn Kinder möglichst früh mit 3 Jahren einbezogen werden, Einkauf, Zubereitung, was willst du essen, was schmeckt dir, was schmeckt dir nicht, haben sie 20 Jahre später ein besseres, gesundes Essverhalten. Abwechslungsreicher, interessieren sich mehr dafür. In der frühen Kindheit wird eigentlich alles festgelegt.
Schon mit 3 Jahren ist ja interessant. Das aber auch rauszuhören, dass die Bildung natürlich eine große Rolle spielt. Dass es für manche Familien, die einfach wirklich hart dafür arbeiten, dass abends das Butterbrot auf dem Tisch steht, umso schwieriger. Was wäre also ein wichtiger Schritt, um dieses Problem beheben zu können?
Naja, das ist jetzt fast ein politisches Thema.
Ja.
Dass sozusagen Mindestlohn würde ich auch wirklich vorschlagen, den anzuheben, dass sozial benachteiligte Familien einfach mehr zeitliche Ressourcen haben. Wir sind so geneigt, über die zu schimpfen. Ich war vor kurzem im Ministerium, wo alle sagen, die Diabetes, die Zuckerzahlen steigen. Wie furchtbar, und das bei den sozial schlechter Gestellten, das muss sich ändern. Aber sie haben keine Ahnung, wie. Sie wissen nicht, wie Veränderung stattfindet. Und entscheidend wäre genau sozusagen ökonomische Bedingungen zu schaffen, dass diese Eltern mit ihren Kindern überhaupt reden können. Die sind so unter Druck, müssen so vielleicht haben 2 oder 3 Jobs. Und dann müssen sie noch zusammen Essen zubereiten. Nein, da gibt es Fertiggericht, weil einfach zu nichts anderem die Zeit ist. Wir müssen die Menschen verstehen und nicht einfach nur herabsetzen.
Ist dieses Verständnis, wenn Sie mit der Politik gesprochen haben, ist das Verständnis seitens der Politik denn vorhanden?
Wenn ich offen und ehrlich sein darf, das Verständnis ist null vorhanden.
Was kriegen Sie da zurück?
Ich bekomme mit, dass ich nicht mehr gehört werde, wenn ich sage, wir brauchen Veränderungsstrategien. Wir müssen die Menschen erstmal verstehen. Sagen, gibt's keine Reaktion, sondern einfach nur, diese Menschen müssen besser informiert werden, dann machen sie auch das Richtige.
Wobei verständlich ist ja, dass Information wichtig ist. Also das ist sicherlich ein wichtiger Punkt. Und dieses besser verstehen, was Sie fordern, wie kann das funktionieren? Was gäb's da für Möglichkeiten?
Wir müssen die sozialen Lebenslagen anschauen, deren Alltag anschauen und über das Verstehen sozusagen Kommunikationsstrategien entwickeln. Ich war mal Institutsleiter für Gesundheitsförderung. Den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern fiel es viel schwerer, einfach zu schreiben, als kompliziert zu schreiben. Über Diabetes und das zu schreiben, kein Thema, aber verständlich zu schreiben, war ganz schwierig.
Also wie kommen wir zu einer leichten, verständlichen Sprache und zur Information, dass gesunde Ernährung so wichtig ist?
Wir müssen mit diesen Menschen sprechen und sie nicht einfach nur auf die schlechte Seite stellen, sondern einfach deren Alltag verstehen und nicht verurteilen, nicht sagen, sie sind adipös, Diabetes etc., sondern einfach deren Essalltag kennenzulernen. Und das ist für uns schwierig, wir wollen das immer vermeiden.
Ja, wie machen Sie das? Gehen Sie auf der Straße und sprechen mit den Leuten?
Ich habe Community Approach gemacht, gemeindeorientierte Ansätze in Fulda, Stadtteil. Und das hat wunderbar geklappt, sozusagen von Straße zu Straße, von Verein zu Verein, von Ärztin zu Ärztin. Und alle aktivieren, die Schule mit aktivieren. Und da gibt es über Jahrzehnte, wo wir schon längst draußen sind von der Hochschule, ist es immer noch eine aktive Gemeinde.
Wie hat das funktioniert, ganz konkret? Können Sie uns mal so einen Arbeitstag von Ihnen da schildern?
Da gab es mal ein Schulfest, da sind dann die ganzen Vereine mitgekommen mit Trampolins etc. Und auf einmal war das sozusagen regelmäßig und verbindlich. Alle haben sich zu beteiligen. Die Schulleiterin war großartig, weil sie allen Eltern gesagt hat, ihr müsst kommen zu den Elternabenden. Da keine Ausnahmen, also auch ganz Verbindlichkeit. Und über 3 Jahrzehnte ist aus diesem Stadtteil, was mal eine Zeit lang der gefährlichste in ganz Fulda war, also mit Gewalt etc., ist der friedlichste geworden. Durch die Aktivierung der Gemeinde.
SWR 1 Baden-Württemberg. Leute der Woche. Wir nehmen uns die Zeit.